Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist Flightride. Und ich bin in diesem Jahr einmal geflogen und zwar nach Bali und das war mit einem Zwischenstopp in Doha. Mhm. Und ich habe beim Einsteigen schon gemerkt, das wird nichts. Wir hatten da schon anderthalb, zwei Stunden Verspätung, weil jeder Nabbel einfach mal so viel Handgepäck mitgenommen hat.
Bist du nicht auch so einer, der ständig immer das Handgepäck verliert?
Ich versuche kein Gepäck aufzugeben. Ich hatte 16 Kilo Handgepäck. Du musst immer so tun, als ob es ganz leicht ist. Nichtsdestotrotz, obwohl die Ansage vom Kapitän kam, dass wir die Verspätung, die wir dann letzten Endes im Flugzeug hatten, von 2 Stunden 20 wieder auffliegen würden. Ich dachte mir, ja, was bist du jetzt auf einmal in einer Concorde drin und wir alle sitzen hier, müssen wir uns jetzt nochmal anders anschneiden, so ein 3-Punkte-Sicherheitsgurt. Und wir kamen in Doha an, dann hieß es noch, die Maschine weiter nach Singapur wartet und wir haben 10 Minuten zum Umsteigen in nice. Doha, wo der Flughafen einfach mal riesig groß ist. Mhm. Und wir waren am einen Ende und das andere Flugzeug am anderen Ende. Also man hätte eigentlich mit dem Helikopter dann innerhalb des Flughafens abgesetzt werden müssen auf der anderen Seite. Natürlich hat keiner den Anschlussflug natürlich gekriegt. Und dann bin ich hingegangen, da waren die noch richtig unfreundlich und meinte so, ja, Pech gehabt, sie können ja hier sich einfach ein gemütliches Stühlchen suchen. Ihr nächster Flug geht in 7 Stunden. Und genau das ist der Zeitpunkt für Flightride. Wenn ihr eine Verspätung von mehr als 3 Stunden habt oder Nichtbeförderung stattgefunden hat, und da ist es egal, ob ihr geschäftlich unterwegs seid oder privat oder eine Mischung aus. Und das Schöne an Flightride ist, die wissen natürlich, was klappt und was nicht klappt. Die haben eine Erfolgschance von 99% und ihr müsst auch kein Geld dafür in die Hand nehmen.
Nein.
Also nur im Falle eines Erfolgs speisen die sich aus der Entschädigungssumme. Die Entschädigungssummen laufen sich auf 250, 400 und 600 Euro und dabei ist es egal, wie viel euer Flug gekostet hat. Das ist ja auch immer so ein Irrglaube. Und Flightride funktioniert ganz einfach. Ihr gebt einfach eure Flugdaten ein und dann gibt es einen Entschädigungsrechner. Da wisst ihr dann gleich, was es geben würde. Und den ganzen bürokratischen Prozess übernehmen die.
Und wir haben noch einen Rabattcode für euch. Und zwar mit dem Rabattcode Vaterfreuden-15 bekommt ihr 15 Euro erlassen auf die erste Flightride Entschädigungssumme. Alles auf flightride.de.
Ich habe lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hallo. Und heute wollen wir darüber reden, wie sich die Partnerschaft verändert durch das Elternsein. Und dadurch, dass ein drittes, manchmal ein viertes, manchmal ein fünftes Mitglied in die Partnerschaft eindringt.
Bei dir hat sie sich ja schon verändert.
Ja, klar. Also klar, bei uns beiden hat sie sich unterschiedlich verändert. Mhm. Bei dir vielleicht ein bisschen feiner. Und bei mir ist es eine Partnerschaft geblieben, aber eine Partnerschaft, die sich ums Kind dreht, aber keine Beziehungspartnerschaft mehr. So möchte ich das mal ausdrücken.
Witzigerweise habe ich letztens auf der Rückfahrt aus unserem Urlaub meiner Freundin gesagt, was ich an ihr schätze, das kam mir irgendwie so, dass ich dachte, ich muss das jetzt mal sagen.
Also kam dir das so, oh, ich habe jetzt schon lange nichts mehr Gutes gesagt, jetzt muss ich mal hier was loswerden, oder kam dir das so wirklich als Impuls aus dir heraus?
Es kam als Impuls, komischerweise, wenn ich Auto fahre, dann bin ich immer so Gedanken verloren und komischerweise kriege ich da immer so viele Impulse, dass ich auf den Trichter bekommen, ich spreche mal aus, was ich an ihr als Partnerin wertschätze.
Und was hast du da ausgesprochen?
Genau, das erste für mich war, dass sie so extrem organisiert ist und strukturiert. Wow. Das, was eine Frau hören will, weiß ich auch. Und einen guten Gegenpol zu mir bietet. Und das zweite, was ich gesagt habe, dass sie so eine unglaublich gute Mutter ist. Und dann hat sie gefragt, und gibt's noch mehr?
Gibt's noch was, was du an mir schätzt?
Genau, was du als mir,
als Frau?
Als Partnerin?
Ja, dass du so gut organisiert bist, habe ich doch gerade schon gesagt. Du bist eine total tolle, organisierte Frau.
Du hast es auch fast genau, das habe ich dann nochmal gesagt. Das Blöde war, das sollte eigentlich ein Kompliment werden oder einfach eine Wertschätzung. Das
ist eine ganz schöne Kränkung eigentlich.
Ja, keine Kränkung, komm. Aber es war.
Ja, eigentlich bestätigt das ihre Vermutung, warum sie überhaupt nachgefragt hat.
Die hat ja gar nicht nachgefragt.
Nein, also warum hat sie nochmal nachgesetzt? Ah. Hat sie ja.
Genau.
Weil du sie nicht als Partnerin, als Liebespartnerin wahrnimmst, sondern als organisierte Frau an deiner Seite. So wie, das klingt fast so wie eine Nanny mit guten organisatorischen Fähigkeiten.
Das stimmt ja nicht. Ich habe es ja dann nochmal neu aufgerollt, aber ich muss schon sagen, dass...
Aber auf der Autofahrt ist dir das nicht mehr eingefallen.
Doch, das ist mir auf der Autofahrt aufgefallen. Aber ich muss schon sagen, deswegen behandeln wir diese Folge auch, dass sich in der Phase, als wir Kinder bekommen haben, schon sehr viel verändert hat. Also es ist halt nicht nur noch der Partner, mit dem man zusammen ist, sondern es verlagert sich was. Und für mich ist es schon sehr stark und sehr wichtig, dass meine Kinder gut umsorgt sind von mir und meiner Freundin. Und deswegen nehme ich meine Partnerin auch in dem Zusammenhang in erster Linie wirklich als Mutter wahr.
Muttertier.
Als Muttertier wahr. Jetzt nicht für mich, aber mich macht es glücklich und es ist schön zu sehen. Und es ist ja auch eine hohe Qualität, wenn ich sage, so wie du mit unseren Kindern umgehst, so habe ich mir das eigentlich für mich immer gewünscht, dass das mit unseren Kindern auch so, ja, gehandhabt wird.
Das machst du gut mit unseren Kindern.
Machst du gut, ja.
Muttertier, mach weiter so. Ich nehme dich nicht mehr als Partnerin, sondern als Muttertier wahr. Aber wo bleibe ich als Frau? Du bist eine tolle Mutter.
Ist jetzt erstmal auch nicht so wichtig für die nächsten 10 Jahre.
Das sagt sehr, sehr viel aus, weil nimmst du sie wirklich noch als Frau, als Partnerin wahr oder eher als Muttertier?
Als beides, aber in erster Linie ist sie schon Mutter. Also.
Und prozentuale Verteilung, wie viel gibst du ihr als Partnerin, wie viel gibst du ihr als Mutter?
35-65.
35
Partnerin.
Okay, was ist da positiv an ihr für dich? Ich kann dir mal einen Vorschlag machen.
Nein. Meine Freundin ist eine sehr liebevolle Freundin, die mich, denke ich, ich hoffe es, also ich spüre das, sehr liebt und auch immer das Beste für mich im Sinn hat. Also
ich liebe dich, weil du mich liebst und weil du das Beste für mich im Sinn hast.
Nein, so ist es auf jeden Fall nicht. Ich muss wieder zurück auf diese Muttertiergeschichte. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass mir auf dieser Autofahrt es wirklich nicht so einfach gefallen ist, konkret Sachen zu benennen, die ich jetzt an unserer Partnerschaft wertschätze. Also es ist ja nicht nur, was liebe ich an ihr, sondern was macht unsere Partnerschaft außerhalb der Kinder aus? Mhm. Und da ist mir nicht so viel eingefallen, weil unser Leben zurzeit so stark von Kindern dominiert ist. Also es gibt nicht viele Momente, wo wir uns auch zurücknehmen können und sagen können, wir machen jetzt mal was für uns. Wir sind also gerade aus dem Urlaub gekommen, der ist sowieso immer noch als Pärchen weniger intensiv, sondern als Familie viel, viel intensiver. Und deswegen bin ich vielleicht auf dieser Fahrt, auf diese Frage gekommen, was wertschätze ich an meiner Freundin, weil mir das wichtig war, das auch zu benennen. Und im Fokus waren für mich genau diese Sachen, die ich benannt habe, dass ich einerseits auf Beziehungsebene zu ihr, aber auch als Familienmutter diese Strukturiertheit sehr, sehr wertschätze und sehr, sehr wertschätze und eben auch, wie sie mit unseren Kindern umgeht, wie sie unsere Kinder erzieht, wie wir das auch gemeinsam gestalten, dass wir auch uns beiden Raum geben dafür. Und für mich hat sich der Blick dadurch verändert. Also ich kriege nicht mehr so einfach den Blick hin zu, das ist meine Freundin, ich liebe sie, sondern es entsteht ein Filter, der durch meine Kinder durchgeht. Also ich muss sozusagen auch mit zwei Augen gucken. Ich muss einmal oben drüber gucken, wirklich im wahrsten Sinne oben drüber, hier meine Kinder ausblenden. Aber eigentlich gucke ich lieber aus meinem Herz durch meine Kinder auf meine Freundin. Und ich glaube auch, und bevor du mich jetzt wieder an die Wand stellst, dass es umgekehrt genauso ist. Ich habe auf der Fahrt nicht zurückgefragt, wie ist es denn für dich, was wertschätzt und liebst du denn an mir?
Dein Penis.
Habe ich offen gelassen, genau. Das wäre wahrscheinlich die Antwort gewesen.
Kommt immer gut.
Und ich glaube, dass es in gewisser Form auch andersrum genauso wäre. Und ich merke auch selber, dass es eine Sache ist, die ich, also ich brauche für mich auch nicht von ihr hören, ich liebe, weil dass du so, weiß ich nicht, mir fällt auch da nichts ein. Sondern ich glaube, für mich wäre auch der Satz, du bist ein wundervoller Vater. Ich glaube, das wäre zurzeit das, was ich am höchsten für mich wertschätzen könnte.
Mhm. Also, ja, kann ich gut hören.
Richtig. Weißt du, was das Unfaire ist? Du musst überhaupt gar nicht in die Richtung antworten. Du kannst es immer schön trennen. Du kannst sagen, ich habe ja nur noch eine Ex-Freundin und kannst das alles schön outsourcen und sagen, ja, Mutter, bla bla bla. Aber ich muss ja an der Stelle gar keine Partnerschaftsliebe mehr empfinden, sondern kann nur noch die Person als das, was sie ist, wertschätzen.
Ich glaube, unser Modell ist so krass umgekehrt. Also ich habe mich neulich gefragt, ne? Für mich stand die Antwort immer fest. Du bist, glaube ich, mit deiner Freundin noch zusammen, weil ihr Kinder habt und ich bin mit meiner nicht mehr zusammen, weil wir Kinder haben.
Ah, krass. Bedeutet das, ich wäre mit meiner Freundin nicht mehr zusammen, dass wenn wir keine Kinder hätten?
Davon gehe ich stark aus.
Ach wirklich? Nee, davon gehe ich nicht aus.
Also ich weiß es nicht, aber also ich meine, das ist auch eine gewagte These von mir. Die auf jeden Fall viel Unmut und Zorn bei uns. Vielleicht ist auch einfach nur mein frustrierter Beziehungsblick auf die Welt.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ich möchte trotzdem nochmal an dieser Stelle zusammenfassen und vielleicht kommt diese Zusammenfassung auch genau von diesem Ort. Also du liebst deine Freundin, weil sie so organisiert ist, weil sie sehr liebevoll mit den Kindern ist.
Also halt, ich muss das auch erweitern. Nicht nur, weil sie organisiert ist, sondern weil sie einen sehr starken Gegenpol zu mir bietet und dadurch meine ganzen Schwächen, die ich habe im Alltag als auch allgemein ausbügelt. Also wir ergänzen uns an dem Punkt, glaube ich, schon sehr gut und das gibt mir ein Gefühl von Zuhause sein.
Okay, also du liebst deine Freundin, weil sie so organisiert ist und deine Unorganisiertheit ausgleicht.
Weil ich mich zu Hause fühle.
Nein, das hast du nicht gesagt doch, doch, doch. Am Anfang.
Das habe ich aber schon mal gesagt. Das wollte ich nur nicht schon wieder sagen. Das hatte ich schon mal am Anfang gesagt.
Und weil sie eine liebevolle Mutter ist. Mhm. Und was war nochmal?
Mehr hatte ich nicht gesagt.
Ah, okay. Gut.
Ja, okay. Aber mir fällt es auch schwer, mehr positive Eigenschaften bei mir zu benennen. Ich bin generell jemand, der nicht so stark darin ist, positive
Alles
Eigenschaften
zu benennen. Alles gut, ich wollte es nur mal hören. Und was hat sich in eurer Partnerschaft seit dem Kinderkriegen geändert? Und das meine ich ernst, weil ich glaube, oftmals gerät eine Partnerschaft ans Ende und da muss eine Entscheidung her. Entweder schaffen wir zusammen eine neue Aufgabe, an der wir arbeiten und wachsen können, oder wir gehen getrennte Wege. Und für viele ist es dann das Thema Kinderkriegen.
Mhm, genau.
Und für einige ist es dann auseinandergehen.
Also das war für mich zum Beispiel nie eine Option. Ich hatte mir immer auf die Fahnen geschrieben, ich will auf keinen Fall Kinder kriegen, um eine Beziehung zu kitten. Also dass man sagt, es läuft gerade nicht mehr so gut, vielleicht würde ein Kind hier helfen. Und das habe ich definitiv mit meiner Freundin auch damals so entschieden, dass wir, als wir im Gegensatz zu dir aktiv in den Prozess gegangen sind, wollen wir Kinder kriegen, ja oder nein, habe ich mich lange mit ihr auseinandergesetzt darüber, ist es der richtige Zeitpunkt? Und zwar ist es der nicht nur der richtige Zeitpunkt, sondern wollen wir wirklich auch diesen Weg gemeinsam gehen? Also bist du und bin ich für dich der richtige Partner, um Kinder zu kriegen und ein Leben gemeinsam ja zu verbringen für die nächsten 40 Jahre, damit ich noch ein bisschen Polster habe für meinen Verjüngungskur.
In 40 Jahren bist du einfach so ein alter Knochen.
Ah, da geht noch alles.
Ich habe ja gerade gesagt, dass wir ein unterschiedliches Modell leben und bei mir die Frage im Raum stand, wäre ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen, hätten wir keine Kinder? Hm. Ich glaube nein.
Das glaube ich allerdings auch nicht.
Ja, also das ist
ziemlich safe.
Ja, ziemlich, ziemlich sicher. Aber trotzdem war es interessant zu sehen, letztens waren wir, glaube ich, einen Saft trinken. Bei uns gibt es so eine Saftbar natürlich, ne? Mhm. Und das war das erste Mal tatsächlich seit anderthalb Jahren, dass wir nur zu zweit was gemacht haben, weil die Nanny war gerade da und ich war irgendwie kurz da, weil ich was abholen musste. Und dann haben wir gesagt, ey, wir gehen mal kurz was trinken.
Ja.
Und es war ein komisches Gefühl, weil sie war ganz, ganz anders, so ausgetauscht, so wie ich sie mal kannte, bevor wir Eltern waren.
Ach, ihr wart ohne Lilla was trinken, ihr wart zu sagen.
Ja, ja.
Ah, ihr habt ein kleines Pärchen,
Nein, nicht ein Pärchen, Elternausflug gemacht.
Ich frage mich gerade, wie man das wirklich nennt. Ist es ein Elternausflug,
wie du es auch immer nennen möchtest. Und es war super lustig und leicht. So. Und dann dachte ich mir so, wow, die Person kannte ich mal, aber ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen. Und ich würde sagen, dass ich mich seit dem Vaterwerden nicht so krass verändert habe. Oder was sagst du?
Doch.
Aber hin zu nicht mehr so locker und leicht? Zu verkrampft und schwer oder?
Nicht verkrampft und schwer, aber gewissenhafter und bedachter.
Ich war schon immer ein sehr gewissenhafter Mensch.
Es hat sich trotzdem, würde ich schon sagen, nochmal ein bisschen verändert.
Also gewissenhaft in welchem Sinne?
Dass du, und das erlebe ich auch erst so in den letzten Wochen extremer, dass du die Prioritäten im Alltag auch stark auf deine Tochter verlegst. Also dass du sagst, zu bestimmten Zeiten kann ich nicht, weil ich da Zeit mit meiner Tochter verbringe. Allein, dass du am Wochenende eigentlich nicht erreichbar bist, dass du für dich dann eine ganz strikte Linie fährst, wo ich, glaube ich, vor einem Jahr von dir noch milde belächelt worden wäre. Nicht dafür, dass ich mich so verhalte und die Zeit mit meinen Kindern wertschätze, sondern dass dieses Modell, ich verbringe mit meiner Tochter als Vater intensiv so viel Zeit, dass ich eigentlich für nichts anderes erreichbar bin. Da, finde ich, schwebt eine bestimmte Gewissenhaftigkeit mit. Also sich wirklich darauf zu berufen, es hat nur noch das jetzt gerade Stellenwert. Das hast du in anderen Bereichen vorher auch getan, aber das hat sich nochmal mehr in dieses Vatersein verlagert, wie würde ich schon sagen. Und bedachter definitiv auch, dass du im Umgang nicht nur mit deiner Tochter, sondern auch generell schon Entscheidungen eher
sozialer treffe.
Vielleicht so, ja.
Ja, ich bin nicht mehr die Kettensäge, die durch den Wald geht, durch den Regenwald, weil hinten irgendwie ein Ölfeld zu erschließen ist.
Bei dir wird nachhaltig geförstert.
Und werden nur kleine Schneisen reingeschnitten.
Und nur mit Handaxt.
Ich hatte ja schon immer einen nachhaltigen Bezug in meinem Leben. Aber je mehr ich das Vatersein lebe, und das musste bei mir auf jeden Fall eine Weile sacken, wirklich Vater zu sein und das auch zu leben. Und am Anfang habe ich ja mal gesagt, war es mir unangenehm, mit einem Kinderwagen durch die Gegend zu laufen.
Genau.
Weil es überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich den sehr, sehr gerne nehme.
Ja, siehst du, das meine ich. Es hat sich da ein Wandel vollzogen. Das merke ich auch.
Und wir streiten uns jetzt nicht darum, aber beide schieben den immer gerne in den Kinderwagen. Das ist eher sowas, das ist jetzt ein Teil von mir geworden und nicht mehr so ein Teil, oh, das gehört aber eigentlich nicht zu mir. Ja, und ich bin übrigens auch Vater.
Und das möchte ich auch nicht leben. Das meine ich eigentlich. Also dieses, ich habe ein Kind, würdest du, glaube ich, jetzt mittlerweile auf deine Stirn schreiben, nicht in allen Lebenslagen, aber in fast allen.
Nee, du, ganz ehrlich, wenn mich eine Frau fragt, ob ich ein Kind habe oder nicht, ist mir das auch nicht unangenehm. Dann ist das, und vor allem für mich kommt die Frau auch nicht in Frage, wenn sie sagt, das ist für sie störend oder so. Das ist mir tatsächlich recht wurscht, was die Frau darüber denkt und was sie da für Assoziationen hat.
Ich glaube, die Situation, wenn...
Meinst du eine Dating-Situation im Club oder so?
Und dann ich meine noch konkreter.
Hey, na, wie geht's dir? Ja, okay, ich bin übrigens...
Nein, ich meine noch konkreter, wenn ihr im Bett seid und sie dann das Kondom über deinen Schwanz rollt und du dann in dem Moment, nur dass du Bescheid weißt, ich habe übrigens eine einjährige Tochter.
Warum sollte man das in der Situation sagen? Ja,
keine Ahnung, ist mir gerade gekommen.
Sag mal bitte, werd doch mal ein bisschen konkreter. Ja, warum denn?
Keine Ahnung.
Soll das ein Lustkiller denn sein, übrigens? Vor allem, was hat das da zu suchen?
Gar nichts. Falls das Kondom hier reißen sollte.
Das ist so, als ob du irgendwie am Ticketschalter stehst und sagst, eine Monatsmarke bitte und übrigens, ich bin Vater. Oder lassen Sie mich durch, ich bin Vater. Speaking of, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, aber ich habe meine Mutter neulich gefragt, bei wem sie am liebsten Kind wäre. Bei meiner großen Schwester, bei meiner kleinen Schwester oder bei mir. Und die Situation ist so, bei meiner großen Schwester, die ist mit ihrem Partner nicht mehr zusammen, die hat zwei Töchter und die wohnen bei ihr, aber die teilen sich das ganz gut auf. Meine kleine Schwester wohnt mit ihrem Freund zusammen in einem richtig, richtig großen, schönen Haus mit einem Riesengarten und einem Trampolin und also wirklich, das ist so ein richtiges Kinderparadies.
Ja.
Oder bei mir, Stadtwohnung, der Hinterhof wird gerade richtig kindergerecht umgebaut von mir, mit einem riesen Trampolin und Rasen und das könnt ihr übrigens verfolgen bald auf dem Instagram-Kanal von Beste Vaterfreund. Ich mache so ab und zu ein paar Videos.
Okay.
Ich habe auch die ganze Hausgemeinschaft eingespannt.
Schön.
Für die Umbauarbeiten.
Die freuen sich.
Ja, ja. Und draußen ist der Heroinstrich, innen drin ist das Kinderidyll. Und das sind die äußeren Begebenheiten. Und dann ging es natürlich auch noch darum, wer ist so liebevoll zu den Kindern, wer, wo hätte sie als Kind das schönste Gefühl aufzuwachsen?
Und was hat sie gesagt?
Rate mal.
Bei deiner kleinen Schwester.
Richtig. Ich bei meiner großen Schwester und mir.
Es steht auch 2-1, ne? Also, wenn, jetzt muss ich eigentlich nur noch deine kleine Schwester trennen von ihrem Freund, dann haben deine Eltern...
Dann hat die ganze Familie es geschafft.
Dann steht wirklich die Frage im Raum, ob das Vorleben der Eltern wirklich auch einen Einfluss hat auf die Beziehungsführung der Kinder.
Aber wie viele Eltern trennen sich heutzutage? Das ist so krass zu sehen. Also ich weiß nicht, ob es bei dir in Spandau auch so ist, aber...
Da ist heile Welt.
Da wird es durchgezogen, der Stiefel. Auch, ja gut, würde ich jetzt anders treffen, die Entscheidung, aber die letzten 30 Jahre kriegt man jetzt auch noch rum.
Hattet ihr nicht letztens eine Krise? Ja, ja, aber ich bin jetzt schwanger.
Ich habe das Gefühl, dass so, ich sag mal, 60-70% der Leute sind getrennt.
Bei euch, ja. Hier in der Innenstadt gehört es zum guten Ton, glaube ich. Das ist eher
Randbezirk und dörfliche Strukturen, stay together. Vielleicht ist es auch nur meine kleine Blase, in der ich lebe, aber es ist tatsächlich krass. Und mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, dass meine Tochter bei mir viel, viel mutiger ist als bei meiner Ex-Freundin.
Ja, das ist aber selbstverständlich. Das erlebe ich ja bei mir auch.
Und ich frage mich, ob es schon so eine Assoziation bei ihr gibt, von wegen, ich bin mutig, denn lobt mich Papa und er findet das toll und deswegen bin ich mutig. Und das würde ich auf gar keinen Fall wollen.
Nee, ich glaube, es ist wirklich eine Einstellungssache. Ich glaube, Mütter sind generell etwas sorgenbehafteter und haben Angst, dass was passiert. Und Männer sind eher so, naja, wenn was passiert, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Es gibt ja auch dieses Phänomen, was ich schon jetzt öfters gehört habe, aber auch mitbekomme, dass Kinder, vor allem Kleinkinder bei ihren Müttern, regelmäßig weinen. Zum Beispiel mein Sohn weint wirklich, sobald er nicht bei meiner Freundin auf dem Arm ist, geweint und gemeckert und gejammert. Das ist gerade eine Trotzphase, die er hat. Aber wenn ich alleine mit ihm bin, passiert das eigentlich nicht. Also und das ist nichts, was ich jetzt explizit bei uns in der Familie erlebe, sondern das habe ich schon so oft gelesen, dass Mütter das denken, was ist los? Warum weint mein Kind bei mir die ganze Zeit? Ich habe doch gar nichts getan. Ich glaube, dass es dann so ist, dass die Kinder spüren, bei Mama darf ich so sein und bei Papa...
Das passt jetzt hier gerade nicht hin.
Ja, und ich glaube, das spüren die schon durch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es diesen Raum gibt für die Kinder, wenn die gerade so eine Phase haben, dass sie sich auch emotional komplett... loslassen dürfen. Und
Mama darf ich weinen.
Aber es ist natürlich ätzend für die Mütter, wenn dann den ganzen Tag ein Kind die ganze jammert.
Dann macht halt diesen Raum nicht auf.
Ja, eben, ist eure Schuld.
Auf alle Fälle. Ja, man kann sich schon dafür bewusst entscheiden, ob man... Aber Hast du früher auch bei deiner Mutter eher geweint als bei deinem Vater?
Auf wenn ich geweint habe, dann definitiv nur bei meiner Mutter.
Ich glaube, da war es auch völlig in Ordnung. Da ist auch das Weinen so willkommen, ne? So, ja, ist auch gut, dass du mal weinst.
Ich weiß gar nicht, also als kleines Kind mit Sicherheit, aber ich glaube als Jugendlicher, gut, als Jugendlicher weint man eh nicht vor seinen Eltern, aber ich glaube nicht, dass ich so viel Raum hatte zum Weinen, weil meine Mutter hat mehr geweint als wir, glaube ich.
Hier ist kein Platz mehr für deine Tränen. Meine Tränen haben mir schon alles aufgefüllt. Wie oft hat deine Mutter geweint in der Woche? Einmal?
Ja, 2-3 Mal schon.
2-3 Mal?
Ich glaube schon, ja. Also das ist wahrscheinlich, überhaupt nicht repräsentativ, ist nur in meiner Erinnerung jetzt gerade so eingebaut.
Aber schlimm genug, dass es in deiner Erinnerung war. Die war ja eigentlich nur am Flennen.
Es gab auf jeden Fall mal eine Phase, wo es mir sehr, sehr viel vorkam.
Worüber hat die denn so geheult? Ich benutze bewusst geheult.
Ich glaube so über alles Mögliche, vor allem halt über die Beziehung zu ihrem Mann.
Aber, zu deinem Vater?
Aber auch so alltägliche Sachen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig gut wieder hervorrufen. Es war auf jeden Fall so eine düstere Traurigkeit, die manchmal so im Haus hing.
Auch so in den Vorhängen so, wo man dachte, die müsste man jetzt mal waschen, diese Vorhänge, und befreien von der düsteren Traurigkeit.
Ja, so ein bisschen schon. Es war auch, vielleicht liegt es auch daran, bei meinen Eltern war sehr viel Vorhang und Teppich und Kissen und alles mal so zugepolstert und zugehangen, auch im Auto.
Die Milbe.
Genau. Und ich tendiere jetzt bei mir zu Hause dazu, dass ich am liebsten gar nichts hätte, alles offen und frei.
So Container-Wohnstyle.
Genau. Aber was ich noch fragen wollte ist, was glaubst du denn, weil es interessiert mich viel mehr, wie dein Vater auf die Frage reagiert hätte, bei wem
auch er... Auch bei meiner kleinen Schwester.
Ja, meinst du?
Safe. Und wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, auch bei meiner kleinen Schwester. Bei meiner kleinen Schwester dreht sich alles ums Kind.
Ja, schön.
Also die wachen morgens auf und dann wird erstmal Schlagzeug gespielt und dann haben sie so eine kleine Kaninchenzucht. Da lassen sie die Kaninchen laufen und die haben auch alle Namen und die Kinder können sich die ganzen Kaninchen merken. Dann gehen sie nach draußen, springen auf dem Trampolin, dann geht's so langsam in den Kindergarten und dann wird alles so kindgerecht gemacht. Das dreht sich alles ums Kind. Das ist so, als ob du ein kleiner Superstar bist.
Ja, schön, aber so ähnlich ist es bei uns auch.
Okay, aber ich wäre trotzdem lieber bei meiner kleinen Schwester Kind.
Als bei mir.
Und das Lustige ist, in beiden Haushalten, bei meiner kleinen Schwester und bei dir, haben gefühlt die Frauen das Sagen.
Ich dachte, hier kommt was Ernsthaftes. Also was die Kindererziehung angeht, ja. Gestern hatten wir genau die Situation, dass meine Tochter mit mir rumgetobt hat und irgendwie sollten wir aber los. Und ich meinte so, nein, hör auf, es reicht jetzt. Und ich konnte mich nicht durchsetzen und meine Freundin hat mich ausgelacht und meinte, sag mal, jetzt setz dich doch mal durch, jetzt sag doch mal irgendwas.
Nein, sie kitzelt mich.
Und ich habe, genau, so war es die ganze Zeit. Und dann hat meine Freundin einmal gesagt, Marie, hör bitte auf, wir gehen jetzt. Und sie hat sofort aufgehört, schlagartig, wie so ein gut erzogener Hund. Und bei mir hat es irgendwie, ich dachte, was ist hier los? Welche Zauberkraft besitzt meine Freundin? Und ich glaube, ich war in der letzten Zeit, was Konsequenz und natürliche Autorität angeht, ein bisschen zu nachlässig. Da muss ich wieder ran.
Wie gehst du an so ein Thema ran?
Mit gestreckter Hand.
Ja, okay. Flach oder wie lebt man das, natürliche Autorität? Und bei uns ist es fast umgekehrt und ich habe das schon beobachtet, dass Lilla auf mich besser, vielleicht gleichwertig hört. Und das liegt daran, dass ich immer ein bisschen strengeren Ton habe als meine Ex-Freundin. Also wenn es dann irgendwann klar richtig reicht, ne? Auch wenn sie anfängt zu weinen wegen Sachen, wo ich sage, ganz ehrlich, da willst du jetzt einfach deinen Willen durchsetzen und darum fängst du an zu weinen, dann gibst du es einfach nicht.
Ja.
Fertig. Dann nehme ich sie natürlich liebevoll hoch, aber sage, ja du, Lilla, das kannst du jetzt gerne machen, aber es wird nichts bringen.
Ich glaube, ich war in den letzten paar Wochen nicht so richtig bewusst präsent, also ich war da, aber ich war auch präsent, aber es gab immer wieder Phasen, wo ich, glaube ich, nicht so richtig hundertprozentig bei mir war und dadurch auch nicht so 100% bei meinen Kindern. Und das spüren Kinder, glaube ich, durch. Und in dem Moment werde ich auch nicht so ernst genommen. Also es gab...
Wie du dich damit Schuld belädst. Interessante Formulierung.
Es geht nicht um Schuld, es gab einzelne Momente, wo ich gemerkt habe, die mir auch meine Freundin erzählt hat, wo, glaube ich, meine Tochter einfach durchgespielt hat, Papa ist gerade irgendwie nicht so richtig erreichbar. Es gab eine Situation, wo ich im Urlaub was kaufen musste, nämlich eine Handykarte, weil dort, wo ich war, gab es kein Netz. Und es hat alles irgendwie länger gedauert als gedacht. Und meine Freundin war im Auto frustriert und meinte, wo bleibt der denn? Und dann meinte meine Tochter von sich aus, Mama, lass uns einfach ohne Papa fahren. Und da merke ich, wenn sie sowas sagt, das ist ja nicht, dass sie mich nicht mag und mich nicht liebt und ich unwichtig bin für sie, aber die Verlässlichkeit und die Nachhaltigkeit, die ich, glaube ich, im Alltag in der Zeit gelebt habe, war für sie nicht präsent genug, sodass ich von ihr entsprechend ernst genommen wurde. Also ich glaube nicht, dass ich mich damit Schuld belade, auch wenn ich das schon auch raushöre ein bisschen, wenn ich mich selber reden höre.
Ja, ja, doch, doch. Und deswegen ist es okay, dass deine Tochter nicht auf dich hört, weil du nicht präsent bist. Bist du eigentlich gespannt, wie sich zukünftig noch eure Partnerschaft verändern wird? Oder ist es jetzt so eine Art... Danke fürs Antworten. Zahnrad, das eingeklickt ist und ab jetzt bewegt sich im Uhrwerk nichts mehr.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin mega gespannt, weil ich das Gefühl habe, das, was ich vorhin am Anfang beschrieben habe, ist jetzt gerade wirklich ein Status quo, der jetzt für die nächsten 1-2 Jahre noch anhalten wird. Also ich erlebe das ja gerade so ein bisschen zum zweiten Mal durch meinen Sohn, der ja jünger ist, dass diese Phase dieser Elternrolle irgendwie noch stärker ist als mit einem Kind in dieser Lebensphase. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass meine Tochter immer selbstständiger, immer eigenständiger wird. Wir in ihrem alltäglichen Spiel immer weniger eine Rolle spielen. Sie sich jetzt mittlerweile wirklich auch Freunde sucht und sagt, ich will lieber dahin, ich will lieber bei dem schlafen. Und durch diese Eigenständigkeit meiner Tochter und dann irgendwann vielleicht auch durch meinen Sohn, merke ich, dass man sich auch wieder ein bisschen zurücknehmen kann und wieder mehr auf sich besinnen kann und dann auf die Partnerschaft. Und was dann aus der Partnerschaft entsteht, ich glaube, das ist dann die eigentliche Aufgabe auch für viele, zu gucken, wo sind wir ja eigentlich geblieben? Und
auf der Strecke.
Auf der Strecke. Und dann heißt es.
Aber kommt ein Mitfahrer, der Beziehungsbus, kommt der nochmal vorbei?
Das ist die Frage.
Aber er hält an einer anderen Haltestelle. Endstation Liebe.
Oh ja.
Der Beziehungsbus. In Spandau.
Anstatt Bangbus Beziehungsbus.
Oh Gott. Ja, da müssen dann so Pärchen rein, die schon seit Jahren keinen Sex mehr hatten.
Und es wird auch noch gefilmt.
Es gibt fast nichts, was ich mir creepiger vorstelle als das.
Und es sind es dann als Rollenspiel getarnt. Der Mann sitzt in dem Bus und draußen steht seine Frau. Na, junge Frau. Knackige 48, wollen Sie in den Bus einsteigen?
Okay. Uah. Zum Thema Knackige habe ich auch was mitgebracht. Mhm. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und uns dort eine Rezension hinterlassen. Und das hat die Mona 79 gemacht. Hey, ich bin weiblich 40 und Mama von Zwillingsjungs. Ich mag euren Podcast total, weil oft so herrlich, ehrlich und politisch inkorrekt. Und hey, nicht alle Frauen Ü30 sind weniger attraktiv als U30. Aber das findet ihr auch noch raus. Zwinker-Smiley. Danke für eure kurzweilige Unterhaltung beim Sport und bei der Hausarbeit. Mhm. Ja, Ü3, 40 ist sie.
40, mhm.
Knüpfe dir vor, Tiger. Das findest du auch noch heraus. Also ich kann da auch nur für Max sprechen. Max wird das noch rausfinden, ich vielleicht nicht. Oh Gott, da muss ich irgendwann mal so ein ganz widerlicher Alt-Playboy werden, der immer so seinen Polunder über seine Schultern schlägt.
So bin ich übrigens letztens aus dem Haus gegangen mit so einem Pullover, den ich vorne so polomäßig über den...
Boah, nee.
Und ich dachte, wann habe ich das letzte Mal gemacht? Man fühlt sich richtig komisch.
Und so eine Steppjacke noch dazu und Segelschuhe.
Oh ja.
Und so eine nach hinten gegelte Frise, wo alles so nach hinten gegelt wird. So. Und weißt du, wer für mich der Prototyp von sowas ist? Der Mann von Verona Poth. Franjo hieß er, glaube ich, ne?
Gut, aber mit dem Namen Franjo musst du auch Polos um den Hals werfen. Das gehört dazu.
Bei Franjo ist das Pferd nicht weit. So einer werde ich dann.
Max und Franjo, stell mal an. Nee.
Max und Franjo. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Bewertung und für deine Nachricht. Freut uns sehr. Und vielleicht können wir dich ja auf dem Festival begrüßen, auf die Ohren-Festival.
Franjo?
Nee, unsere Hörerin.
Ah ja.
Und dann könnte sich der Max mal genauer angucken mit den knackigen 40. Und weil wir oft gefragt wurden, wie man aufs Festival kommt, ist sehr einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und es ist auch ein Shuttle eingerichtet und es ist auch in Berlin, also es ist nicht am Arsch der Welt. Obwohl es in Berlin schon sehr am Rand ist.
Ja.
Aber es ist trotzdem gut zu erreichen.
Man kommt einfach hin, ne?
Ja, ja. Sehr einfach. Auf -die-ohren.com, da findet ihr das Lineup. Alle weiteren Infos, Tickets könnt ihr da euch auch holen und die kosten 30 Euro pro Ticket. Auf -die-ohren.com, da findet ihr das Lineup und alle weiteren Infos. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor diese Woche und das ist Blinkist. Und das Lustige ist, meine Schwester kam letztens zu mir an und meinte, ey, da gibt es diese neue coole App, kennst du die schon? Das
die neue coole App.
Ich so, unter Umständen kenne ich die. Und sie war ganz heiß auf einen Account. Blinkist ist das konzentrierte Wissen, da werden Sachbücher über 3000 Stück in 15 Minuten zusammengefasst, entweder in Textform oder in gesprochener Form, das heißt, ihr könnt das Ganze hören oder lesen, wie ihr möchtet und ich bin jemand, der nutzt das tatsächlich sehr, sehr viel. Es gibt 25 Kategorien, Produktivität, Karriere, Psychologie. Was mir besonders gut gefällt als Kategorie ist New York Times Bestseller. Mhm. Richtig, richtig geil, welche Bücher es da gibt und man hat immer das Gefühl, wenn man sich die 15 Minuten angehört hat, aha, ich habe den ganzen unwichtigen Quatsch weggelassen, habe mir das Konzentrat rausgezogen und ich kann mitreden. Das ist mir immer das Wichtige.
Natürlich.
Es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch. Was habe ich mir in letzter Zeit angehört, angeguckt? Zum Beispiel The Art of Seduction.
Aha, das passt.
Muss ich auf jeden Fall ein bisschen nachholen. Dann 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Was mega witzig war, war, der Herr ist kein Hirte. Da wird über die Bibel gesprochen und wie die überhaupt geschrieben und zusammengefasst wurde. Also wurde ja am Anfang wurde die Bibel immer weitergetragen und weitergetragen, ja, per Erzählung. Und dann haben sie ganz, ganz viele verschiedene Leute aufgeschrieben und das wurde dann zusammengetragen. Also es wäre nicht zulässig für eine Bachelor- oder für eine Masterarbeit oder für eine Doktorarbeit. Also und wie wahr kann der Informationsgehalt sein? Ne? Ja. Das ist auch die Frage in Der Herr ist kein Hirte. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, gibt es jetzt 25% auf das Jahresabo. Blinkist wird buchstabiert B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist.de/bestevaterfreuden. Und wir haben natürlich auch Hörermails für euch. Ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und die Nele hat geschrieben, ich möchte euch mal was zur Temperaturmethode sagen. Richtig angewendet beträgt die Sicherheit der Methode nämlich 99,3%.
Schwanger zu werden.
Nein. Durchaus vergleichbar mit der Pille. Das stimmt, die Temperaturmethode ist super sicher, wenn man sie richtig anwendet. Bei uns war es ein Anwendungsfehler, tatsächlich. Natürlich reicht es bei der Methode nicht aus, einfach mit einem normalen Fieberthermometer morgens die Temperatur zu messen, diese in eine Kurve einzutragen und dies dann zu interpretieren. Viele Faktoren, wie zum Beispiel auch das Trinken von Alkohol, Krankheit etc., können unsere Temperatur beeinflussen und somit das Interpretieren erschweren und zu Schwangerschaften führen. Um dies zu umgehen, gibt es aber viele sogenannte Zykluscomputer. Das sind kleine Geräte, mit denen man morgens direkt noch vor dem Aufstehen, das ist nämlich zum Beispiel auch sehr wichtig, die Temperatur misst und dir dann ein grünes Licht, nicht fruchtbar, oder ein rotes, fruchtbar, angezeigt wird. Der Pearl-Index dieser Computer liegt übrigens bei 0,7. Bei der Pille übrigens bei 0,1 bis 0,9. Ich habe einen solchen Computer nun 7 Jahre zur Verhütung genutzt und letztlich auch für meine Schwangerschaft, die somit beim ersten Versuch klappte. Meine auch übrigens. Ich habe mehr als 6 Freundinnen, die diesen Computer nun teilweise auch schon 5 Jahre nutzen und niemand ist ungeplant schwanger geworden. Der muss ja da genutzt werden, dieser Computer. Ich hoffe, die wohnen alle in einem Haus. Die eine kann ja gar nicht aufstehen, wenn der Computer nicht schon bei denen ist. Ich finde es sehr schade, dass ihr negativ über die Methode im Allgemeinen redet, denn hormonfreie Verhütungsmittel haben es sowieso schon schwer. Die Hormone sind allerdings wirklich der Horror für den weiblichen Körper. Und damit nochmal, ich glaube tatsächlich auch, wie du schreibst, Nele, dass die Temperaturmessmethode richtig angewendet, super, super gut funktioniert. Mhm. Und ich kann sagen, der Anwendungsfehler hat mir meine Tochter geschenkt oder uns unsere Tochter geschenkt. Darüber bin ich jetzt auch nicht undankbar.
Ja.
Aber es wäre was, was ich in Zukunft auch verwenden würde wieder, die Temperaturmethode.
Ja?
Ja, mit einer Frau, mit der ich länger zusammen bin und mit der ich mir einfach sicher bin, würde ich die anwenden, auf jeden Fall. Safe. Du nicht?
Also,
jetzt nicht beim One-Night-Stand oder so, da sollte man eh mal mit dem Kondom miteinander schlafen, aber.
Also nach deiner Erfahrung und deinen Beschreibungen, und ich habe diese Methode ja noch nie verwendet, hätte ich jetzt gesagt, gut, dass diese Mail gekommen ist, dass diese Temperaturmethode extrem unsicher ist. Es scheint ja bei richtiger Anwendung so zu sein. Ich kannte die Temperaturmethode halt auch noch so, dass man als Mann seine Hoden für 2 Minuten in fast kochendes Wasser halten soll und damit die Samen abstirben.
Abtötet. In kochendes Wasser?
Nein, nicht kochendes, in sehr, sehr heißes Wasser. Und dann die Samen abgetötet werden und man für, glaube ich, 2 Wochen Ruhe hat. Die finde ich aber weitaus unsicher. Gibt's wirklich die Methode?
Mhm.
Hatte ich auch eine Zeit lang überlegt, weil ich dachte, dann kann man in der Beziehung auf Kondom und Pille verzichten.
Wow.
Aber die Temperaturmethode.
Du wärst so 5-facher Vater jetzt schon von 6 verschiedenen Müttern.
Ja, weil ich wahrscheinlich auch so ein krasses Weichei gewesen wäre und so
Martina. Nicht so heiß!
Bei 23 Grad.
Ich habe nur noch einen Hoden, der darf sich nicht verbrennen.
Das reicht bei 23 Grad.
Du gehst einfach nach dem Baden, bist du direkt unfruchtbar.
Genau.
Die Temperatur. Wie heiß muss denn das sein? Und wie lustig sieht es bitte auch aus, wenn du deinen nackten Hoden in so ein heißes Glas Wasser dippst.
Ja, genau, klar, Glas Wasser hatte ich auch vor Augen.
Ich finde, das ist immer der beste Moment, wo Leute reinkommen.
Ja. Was so machen sie denn da?
Ich verhüte.
Vor allem muss man ja auch seinen Lachs nach oben ziehen.
Vielleicht reibst du den einfach vorher so ein bisschen an, dass er steht, ja, und dass perfekt. Du dann nur noch die Eier reindippen,
ja,
musst.
Ja, perfekt.
Aber auch vor allem das Eiwasser, was dann aus dem Glas quillt. Und das lässt du dann so stehen und irgendein Kollege hat richtig Durst.
Das schmeckt aber seltsam. Und hier ist ein Haar drin.
Eiwasser bei Max.
Wir haben ja noch keinen Merch, vielleicht wird es Zeit.
Für das Eiwasser? Also, aber nicht in Kunststoffflaschen.
Nein.
Nur Glasflaschen.
Und es wird nachhaltig produziert.
Ja, Eiwasser. Mhm. Lecker. Okay, so viel zur Temperaturmethode und zu deiner Eiwassermethode. Danke, dass du nochmal die Vorteile und die Anwendung der Methode uns ins bessere Licht gerückt hast. Und ich bin sehr dafür, hormonfrei zu verhüten, wenn es geht und wenn man sich darauf einlässt, auch wirklich präzise zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige bei der Methode.
Ja.
Wenn man nicht Papa oder Mama werden will.
Es sei denn, man will.
Oder nur einer will.
Mhm. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Erziehung ist einfach anders.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.